Guten Morgen, auch von mir ein frohes neues Jahr wünsche ich euch auch. Es hat ja schon angefangen, es ist schon 6 Tage alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Und wie Janina schon gesagt hat, im ersten Gottesdienst des Jahres beschäftigen wir uns traditionell mit der Jahreslosung. Und für 2019 lautet die: Suche Frieden und jage ihm nach. Und der Vers ist ein Teil des 15. Verses von Psalm 34. Suche Frieden und jage ihm nach. Und ich muss zugeben, als die Predigttermine festgelegt wurden, habe ich zwar gewusst, ich muss über die Jahreslosung was machen, aber was die Jahreslosung ist, wusste ich nicht. Und dann habe ich das erste Mal halt mal so recherchiert, was ist das denn so? Habe das gelesen, habe dann gedacht, irgendwie hatte ich spontan das Bedürfnis, dieses Thema zurückzugeben. Ist jetzt nicht so leicht möglich. Ich will auch nicht sagen, dass unsere Welt nicht mehr Frieden vertragen könnte oder auch ich mehr Frieden vertragen könnte, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Sandra Bullock in dem Film Miss Undercover. Ich weiß nicht, wer diesen Klassiker des Filmgenres kennt. Also ich habe ganz viel von diesem Film mitgenommen, weil ich habe den nach meinen Prüfungen im Studium geschaut im Kino und das war so eine ganz besondere Stimmung. Ich habe mir alles gemerkt, was in diesem Film drin ist. Und für die, die den jetzt nicht so auswendig kennen, wie ich ihn kenne, also da ist Sandra Bullock, eine FBI-Agentin und die nimmt undercover an so einem Miss-Wettbewerb teil, so einem Schönheitswettbewerb. Und dann gibt es da so eine Frage, wo die Miss-Wahlkandidatin da irgendwie so interviewt werden, was sie sich denn wünschen. Und da schauen wir jetzt mal rein.
Darauf kann ich nur antworten: Weltfrieden. Ganz zweifellos Weltfrieden.
Ganz einfach. Weltfrieden.
Weltfrieden.
Was ist das Allerwichtigste, was fehlt unserer Gesellschaft heutzutage?
Ich würde sagen, härtere Bestrafung für die Verletzung von Bewährungsauflagen. Und? Weltfrieden.
Oh. Ah ja, klar. Da kam ja doch noch der Weltfrieden. Und es ist halt so, wenn du als Misskandidatin mal irgendwann bei so einem Schönheitswettbewerb mitmachst und du wirst gefragt, was du dir wünschst, dann musst du nicht sagen, was du dir wirklich wünschst, sondern du sagst einfach nur Weltfrieden. Das ist das, was du abzuliefern hast. Punkt. Und nichts anderes. Und die Frage ist natürlich überhaupt nicht ernst gemeint, die da gestellt wird, genauso wenig wie die Antwort. Weil, seien wir mal ehrlich, was kann eine Misskandidatin für den Weltfrieden tun? Nichts. Ja? Und wehe, es macht mal jemand einen ernst gemeinen Vorschlag, dann sind alle still und peinlich berührt. Und gut, das ist jetzt ein Film, sagst du, und das Leben ist das Leben, und da hast du natürlich recht. Aber ist es mit diesem Frieden nicht vielleicht doch so ein bisschen genauso? Ist das nicht was, was so eine Kirche oder eine Gemeinde einfach mal so zu fordern hat? Und da findest du viele Beispiele. Ich habe eine gelesen von dem EKD-Vorsitzenden, Landesbischof Bedford Strom. Und der hat in seiner Botschaft zum Jahreswechsel halt gefordert, dass wir jetzt mal ein Jahr des Friedens machen, was auch immer das sein mag. Dass wir auf, wenn Gewaltanwendung sei immer eine Niederlage. Und wir sind der viertgrößte, also Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur und er wünscht sich einen Gewaltverzicht. Aber so ganz sicher ist er sich dann auch nicht, weil es gibt ja dann schon noch so ein paar Konstellationen, in denen das dann eher schwierig ist. Und Friede könne nur entstehen, wenn die Spirale der Gewalt durchbrochen werde. Und mal abgesehen davon, dass man, wenn man mal ein bisschen überlegt, relativ schnell zu einem Szenario kommt, in dem Gewaltanwendung schon Sinn macht, ich sag mal nur so IS oder so, oder wo man zumindest drüber nachdenken könnte, ob sie Sinn macht, dann stellt sich mir doch eine Frage. Bringen solche Appelle irgendwas? Liest sich irgendein Diktator oder Machthaber, Autokrat dieser Welt das durch und sagt, ach stimmt hier, hast recht, hier das mit dem ganzen Gewalt und so, das ist gar nicht gut, da muss ich aufhören mit. Ich glaube eher nicht. Und vielleicht unsere Entscheidungsträger in Berlin oder in Wiesbaden oder wo auch immer. Ich meine, schaff mal Frieden in Afghanistan. Schaff mal Frieden in Syrien oder auch nur in Berlin-Neukölln. Und bei aller Kritik, die man gegenüber Politikern haben kann, und da ist auch viel berechtigt von, eins müssen wir doch festhalten, besonders leicht ist ihre Aufgabe nicht. Und überleg dir mal, du wärst in der Position zu entscheiden, machen wir einen Militäreinsatz in Syrien. Und egal wie du dich entscheidest, es werden Menschen sterben. Entweder weil du nicht hingehst oder weil du hingehst. Und dann bekommst du Ratschläge, Gewalt ist keine Lösung, Gewaltverzicht, die Spirale der Gewalt muss durchbrochen werden. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das irgendeinem Entscheidungsträger besonders viel hilft. Und diese unerbetenen Tipps vom Spielfeldrand, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und ich habe auch ganz grundsätzlich ein Problem damit, wenn man Appelle macht und irgendwelche ethischen Prinzipien hochhält, die für sich genommen ja gut sind, aber die mich selbst gar nichts kosten. Ich fordere von anderen, ihr Verhalten zu ändern. Deshalb werde ich ja darauf verzichten. Auch deshalb, weil jetzt auch eh keiner da ist von denen, die hier zuhören würden und es irgendwas bewirken könnte. Es kann natürlich sein, dass die Kanzlerin oder der Außenminister fleißige Hörer unseres Predigt-Podcasts sind. In dem Fall, wenn Sie einen Rat brauchen, meine E-Mail-Adresse gibt es auf der Homepage. Schreiben Sie mir eine Mail, dann werde ich dazu was sagen. Ja, also gut, ihr wisst jetzt mal, was euch nicht erwartet. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was erwartet euch? Ich möchte euch heute zeigen, dass du und ich ganz normale Leute diesem Frieden nachjagen sollen und möchte die Frage stellen, wie das praktisch gelingen kann. Denn das ganze reiche Wort Gottes, alles was darin ist, ist nutzlos, wenn es in unserem Leben keine Auswirkung hat. Und Gottes Wort meint nicht immer nur die anderen, sondern es meint dich und mich. Ganz normale Leute. Und wenn du nur einen Satz von dieser Predigt heute mitnimmst, dann ist es dieser. Gott fordert dich heraus, alles, was an dir liegt, zu tun, um mit anderen in guten, friedvollen und fairen Beziehungen zu leben. Das ist der Kernsatz von dem, was hier in dieser Jahreslosung steht. Ich möchte jetzt das, was im Folgenden kommt, so in zwei Schritte teilen. Einmal möchte ich mit euch gemeinsam darüber nachdenken, was mit Frieden eigentlich gemeint ist. Und im zweiten Teil geht es dann an die Frage, wie setze ich das praktisch um? Erster Teil, was ist Frieden? Schauen wir uns die Jahreslosung mal in ihrem Kontext an, also nicht der komplette Kontext. Also wer mal Zeit hat, den Psalm 34 zu lesen, ist kein Fehler, ist ein sehr schöner Psalm. Wir lesen jetzt aber mal ab Vers 12 bis Vers 15. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und jetzt kommt's, suche Frieden und jage ihm nach. Der Psalm wurde von David geschrieben, wer den nicht kennt, großer König aus dem alten Israel. Zu dem Zeitpunkt, als er ihn schreibt, war er aber noch kein König, sondern er war ein Verfolgter, ein politischer, kein Flüchtling, aber ein Mann der Opposition, der von Saul, dem damaligen König, verfolgt wurde. So, und wer ist jetzt der Adressat dieser Jahreslosung? Ist der Adressat König Saul? Oder vielleicht ein Machthaber der anderen Reiche drumherum? Nein. Adressat sind die Söhne, und ich denke, wir dürfen hier ergänzen, die Töchter, also junge Menschen. Natürlich gilt das nicht nur für junge Menschen, aber die hat David vor Augen, als er diesen Psalm schreibt. Und er stellt die Frage, wie muss die Frau sein, die Lust zum Leben hat, und die ein gutes Leben haben will. Und mal ehrlich, ist das nicht das Ziel eines jeden Menschen, ein gutes Leben zu haben? Ich meine jetzt nicht reich und ich will nicht gut mit reich übersetzen, ich meine ein gutes Leben. Ein Leben in der Mitte, in dem, was Gott uns schenkt. Also was soll dieser Mensch tun, der nach einem guten Leben Ausschau hält? Und die Antwort, die er hier gibt, ist eigentlich relativ simpel. Er sagt, tue nichts Böses, sondern tue Gutes. Und den Frieden suchen und ihm nachjagen ist dann quasi das Paradebeispiel für das Gute tun. Was bedeutet nun Frieden, wie er hier genannt ist? In Deutschland herrscht Frieden. Da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich diesen Satz sage, oder? Weil wir haben hier gerade keinen Krieg. Es ist relativ friedlich. Wir können nach Hause gehen, ohne Bombenattacken oder Panzer oder was auch immer passieren zu müssen. Also müssten wir doch eigentlich sagen, wir Christen in Deutschland, okay, also dieses Ziel im Frieden leben, das haben wir doch abgehakt. Mission accomplished, Mission erledigt. Wieso diese Jahreslosung? Wir haben doch Frieden. Bezieht sich das nur auf andere? Nein. Und zwar wegen dem Wort Frieden. Im Hebräischen steht dieses Wort, das heißt Shalom. Shalom, kennst du vielleicht von Hevenu Shalom Alechem, mit dem Ch. Ich weiß nicht, wer das mal gelernt hat im Kinderchor, muss man immer mit Ch machen in der Jungschar. Und das, was in der Bibel mit dem Begriff Shalom bezeichnet wird, das geht über das deutsche Wort Frieden eigentlich hinaus. Das Problem ist halt nur, wir haben im Deutschen kein passendes Wort und deswegen haben wir Frieden genommen. Aber man verliert halt etwas. Shalom bedeutet mehr als kein Krieg. Shalom, das bedeutet im weitesten Sinne ungefährdetes Wohlergehen, Zufriedenheit, Glück, Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit. Es kommt damit dem sehr nahe, was im alten Israel unter Segen verstanden wurde. Und diesen Zustand des Segens, des Shaloms, den kann ich nicht erreichen ohne die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Dieser Shalom-Zustand, der tritt durch friedvolle Beziehungen mit meinen Mitmenschen ein. Er kann niemals ohne andere Menschen eintreten. Das sieht man auch daran, dass der Nicht-Shalom-Zustand, also der Unfrieden-Zustand, wie man den auch immer bezeichnen möchte, auch von Menschen verursacht wird. Unsicherheit, Unzufriedenheit, Unglück, Ungerechtigkeit, Unruhe, das kommt alles von anderen Menschen. Oder auch von dir, also bist jetzt nicht raus aus der Kiste. Ja? Oder auch von mir. Und Gottes Wort sagt jetzt, bemühe dich mit aller Kraft darum, in deinen Beziehungen zu anderen Menschen diesen Shalom-Zustand zu erreichen. Mehr als kein Krieg, sondern Shalom. Und da wird es ungemütlich, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue. Ich habe mit sehr wenigen, eigentlich mit niemandem wirklich Krieg. Also auch jetzt nicht nur mit Schießen oder so, sondern ich meine massive Auseinandersetzungen, ja, oder dass ich ihn hasse oder irgend sowas. Könnte ich von mir nicht sagen. Aber Shalom? In allen Beziehungen oder auch nur in vielen, in manchen sicherlich, aber nicht in allen. Auch nicht, vielleicht, weiß nicht, müsste ich noch mal länger drüber nachdenken, wie das genau ist. Und ja, auch wenn man schaut auf Familie, ich meine, wer von euch hat Kinder, ja, die auf die Pubertät zugehen? Also ich habe welche und dann merkt man, erstens mal ist es wahrscheinlich noch nicht der oberste Punkt erreicht, könnte ich mir vorstellen. Also meine Älteste ist 9. Aber ja, da fangen auf einmal Diskussionen an, da kommt Unfrieden rein, den ich nicht will, aber der doch irgendwie auch schon existiert, ja. Und du weißt, was ich meine, auch wenn du Eltern hast vielleicht bist du derjenige auf der anderen Seite oder Familie, Arbeitskollegen, also das kennen wir doch, dass Unfriede herrscht und dass Beziehungen nicht in Ordnung sind. Und vielleicht nehmen wir uns jetzt mal einen kurzen Augenblick und überlegen uns, wenn wir zurückschauen auf das letzte Jahr, mit wem habe ich diesen Zustand des Shaloms nicht erreicht? Kurze Pause. Herzlichen Glückwunsch, wenn du jetzt schon fertig bist mit deiner Liste. Die Aufforderung, die Gott in diesem Psalm an dich und an mich richtet, ist, wenn du ein gutes Leben führen willst, lebe mit möglichst vielen, wenn möglich mit allen Menschen diesen Shalom. Und wenn er hier sagt, gutes Leben, dann ist das nicht so, dass er meint, das ist ein gutes Leben für Gott, aber ein ziemlich blödes Leben für dich, sondern das bezieht sich auch auf mich. Dieses gute Leben, das bringt auch mir etwas, wenn meine Beziehungen in Ordnung sind und wenn sie von Frieden geprägt sind. Im zweiten Teil wollen wir uns jetzt ja die Frage stellen, wie erreichen wir nun diesen Shalom? Und dazu möchte ich erstmal einen Weg zeigen, der nicht funktioniert und deshalb, weil wir ihn so oft verwenden. Ich meine, wir hatten gerade Weihnachten. Wer sich da noch dran erinnern kann, das Fest des Friedens. Wenn man jetzt aber Unfrieden hat, dann will man aber Frieden haben über Weihnachten wenigstens. Und was macht man dann? Ja, man sagt dann so Sätze wie, komm, jetzt reden wir mal über was Schönes. Oder auch wenn du ihn nicht leiden kannst, kannst du ihm trotzdem frohe Weihnachten wünschen. Oder man sagt, du sagst auf jeden Fall Danke für jedes Geschenk, was du bekommst, auch wenn es dir nicht gefällt. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sätze, dieses Weihnachtsfest gehört hat oder gesagt hat. Ich habe manche gehört, manche gesagt. Das Problem ist nur, sie sind ja auch manchmal notwendig vielleicht, ja, aber sie lösen nicht das Problem oder sie führen nicht in den Shalom hinein. Und wir meinen aber manchmal, dass das so wäre. Sie zeigen vielmehr, dass es ein Problem gibt und dieses Problem wird nicht durch eine Harmoniesuppe gelöst, die ich großflächig über die ganzen Probleme drüber gieße. Durch die Shalom-Suppe, durch das oberflächliche Friedenhalten, Nachgeben, was auch immer, durch das Vorspielen eines Zustandes, tritt dieser Zustand nicht wirklich ein. Die Probleme werden nur verdeckt, wenn überhaupt, nicht gelöst. Und diese verdeckten Probleme, die sind dadurch halt nicht weg und sie kommen irgendwann unaufhaltsam wieder hoch. Und Gott fordert uns auf, dem Frieden nachzujagen, aber nicht Abkürzungen dazu zu nehmen. Und in diesem Bereich, da liegt der Punkt, an dem du, an dem ich einen wirklichen, einen lebensrelevanten Unterschied machen können. In den Beziehungen, die wir tatsächlich leben. Ganz ehrlich, die große Politik, den Weltfrieden, da sind deine Einflussmöglichkeiten gering. Sie sind schon nicht besonders groß, wenn du der Kanzler bist oder die Kanzlerin, aber wenn du hier so sitzt, wahrscheinlich sind deine Möglichkeiten sehr überschaubar. Das heißt nicht, dass man es nicht versuchen kann, dass man es nicht vielleicht auch versuchen sollte, wählen gehen und so, ist alles gut. Aber der Effekt ist gering, das muss man ganz offen sehen. Aber groß ist der Effekt in den Beziehungen, in denen du tatsächlich lebst. Mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deiner Familie. Da können wir einen wirklichen Unterschied machen in diesem neuen Jahr 2019. Wir können wirklich versöhnte, gute, belastbare, faire Beziehungen anstreben und leben und daraus einen unglaublichen Gewinn ziehen. Gott fordert uns nicht heraus, Konflikte nur zu überdecken, sondern sie wirklich zu lösen. Nun, wie kann das gelingen? Zunächst einmal fällt auf, dass hier ein ganz besonderes Wort verwendet wird, nämlich jagen. Ich fürchte leider, dass das da nicht nur aus dramaturgischen Gründen steht, sondern dass das durchaus ernst gemeint ist. Und jagen früher war etwas anders als heute. Ja? Heute setzt du dich auf deinen Hochsitz, dann wartest du, bis der schöne Hirsch auf die Lichtung tritt und dann, bäm, ist der Shalom erlegt. Oder auch nicht. Ja, also du bist weit entfernt, du schießt und du musst halt hauptsächlich warten. Aber das, was damals da gemeint ist mit dem Nachjagen, das meint sowas wie eine Hetzjagd. Ist auch ein problematisches Wort aus dem letzten Jahr, was man nur gefährlich benutzen kann. Aber es beschreibt sehr zutreffend, dass Shalom, ja, sowas wie ein flüchtiges Tier ist. Das ist schnell weg. Und du kannst diesen Shalom-Zustand nicht erreichen, indem du in deinem Sessel bleibst. Du musst deinen Hintern hochbekommen. Anders wird es nicht funktionieren. Und wie geht das praktisch? Wie komme ich aus den Lippenbekenntnissen, ich will ja Frieden halten, heraus und bekomme ihn tatsächlich? Das Problem ist, das ist natürlich sehr individuell. Und ich kann dir jetzt auch hier keinen 7-Schritte-Plan vorlegen, den du einfach machen musst und dann funktioniert's. Ich kann da keine Garantie für geben, auch nicht für mich. Und es ist auch wahr, Shalom geht niemals ohne den anderen. Selbst wenn du dich bemühst und wenn du sogar Erfolg hast, wenn du auf dem richtigen Weg bist, wenn du wirkliche Schritte dahin gehst und der andere will nicht, du wirst es nie gegen den anderen erreichen können. Aber die einzige Möglichkeit, an der du ansetzen kannst, bist du selbst. Du kannst nicht sagen, der andere müsste sich mal besser verhalten, selbst wenn das stimmt. Ja? Aber da hast du nicht die Einflussmöglichkeit. Du hast die Einflussmöglichkeit nur auf dich. Ja? Also eigentlich dann auf mich, wenn ich rede. Und bei dem, was ich jetzt im Folgenden sage, da möchte ich erstmal ganz bei mir bleiben. Ich habe alles, was jetzt kommt, in der Ich-Form formuliert. Wenn du möchtest, kannst du es dir zu eigen machen. Vielleicht brauchst du aber auch was anderes. Und ich habe es formuliert als Ich-Bin-Worte, weil mir die Ich-Bin-Worte von Jesus so gut gefallen haben. Und wir haben uns ja in der letzten Predigtreihe auch damit beschäftigt. Aber ich bin mir durchaus im Klaren, dass diese Ich-Bin-Worte bei mir nicht immer Ich-Bin-Worte sind, sondern oft Ich-Sollte-Worte. Ja? Aber ich habe sie so formuliert, weil ich sie als Ziel formuliert wissen möchte und weil ich mich an dem Zustand, wenn es wirklich so ist, erfreuen möchte, jetzt schon, auch wenn ich ihn noch nicht in allen Punkten irgendwie erreicht habe. Und das sind meine 5 Punkte, wo ich denke, die dazu führen kann, dass das Shalom in Beziehungen einkehrt. Erstens, ich bin ein Kind Gottes. Zweitens, ich bin nicht immer im Recht. Drittens, ich bin der Erste, der Probleme anspricht. Viertens, ich bin offen für die Position meines Gegenübers. Und fünftens, ich bin nicht beleidigt. Wenn du es dir zu eigen machen möchtest, ich werde bei der Homepage, wo diese Predigt auch veröffentlicht wird, werde ich nochmal so eine Karte oder wie man das auch immer nennt, so eine PDF-Datei einfügen. Da kannst du dir das ausdrucken und zu Hause irgendwo hinhängen oder mitnehmen, wie auch immer. Erstens, ich bin ein Kind Gottes. Damit fängt alles an. Ich bin Christ und das ist auch kein Ich-Sollte-Wort, sondern das ist ein wirkliches Ich-Bin-Wort von mir. Jesus ist mein Herr und er hat gesagt, dass ich ein Kind Gottes bin. Also bin ich es auch. Meine Meinung und meine Sicht der Dinge, die sind grundsätzlich erstmal wichtig und auch wert, gehört zu werden. Vielleicht ist das dir jetzt völlig klar und ehrlich gesagt habe ich mit diesem Punkt auch weniger Probleme. Aber andere sehen sich selbst als unwichtig an und sie geben immer nach und schlucken alles runter, nur um Frieden zu erreichen und das ist auch nicht richtig. Natürlich stimmt es, dass wir alle Fehler haben und dass wir Mängel haben. Und ich bin auch nicht der Chef, das ist Jesus. Aber ich bin ein Kind Gottes und Gott hört seinen Kindern zu. Und er hat Interesse an mir. Und wenn Gott an meiner Meinung interessiert ist, dann ist meine Meinung und meine Sicht der Dinge auch relevant. Und sie sollte gehört werden. Zweitens, ich bin nicht immer im Recht. Jetzt denkst du vielleicht, wie passt das zum ersten Punkt? Haben Gottes Kinder nicht immer recht? Nein, haben sie nicht. Meine Meinung ist zwar wichtig, aber das bedeutet nicht, dass ich auch immer recht habe. Im Gegensatz zum ersten Punkt ist der zweite Punkt für mich ein bisschen schwieriger. Aber wenn du die Auffassung hast oder wenn ich die Auffassung habe, ich habe immer recht, dann wird es schwierig, mit anderen Leuten im Shalom zu leben. Vielleicht kennt ihr den Spruch, ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Mit dieser Einstellung wird es schwer. Es geht mir hier um eine innere Haltung. Eine Haltung, die sich offen hält. Ich könnte es vielleicht auch nicht richtig sehen. Und nur mit so einer Haltung wird es möglich, miteinander zu einem Frieden zu kommen. Weil du wirst feststellen, du hast manchmal einfach nicht recht. Oder ich werde das feststellen, ich habe manchmal nicht recht. Und wenn ich das aber nicht zulasse, dann mache ich mein Gegenüber klein und es schürt Aggressivität und die steht einer friedvollen Beziehung grundsätzlich erstmal im Weg. Und wenn ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann sage ich das auch. Dann denke ich nicht, der andere hat aber viel mehr Fehler gemacht, sondern ich bekenne die Fehler, die ich gemacht habe und die ich erkannt habe. Und selbst wenn andere viel größere, viel mehr und viel schlimmere Sachen gemacht haben als ich. Drittens, ich bin der Erste, der Probleme anspricht. Was meine ich damit? Nach meiner Erfahrung kommt viel Unfrieden in Beziehungen daher, dass Probleme nicht angesprochen werden. Und Leute, Unfriede ist nicht wie Rotwein, der wird nicht durch Liegenlassen besser, sondern der fängt an zu gären und das wird durch Liegenlassen immer nur viel schlimmer. Und während man am Anfang eines Problems vielleicht noch gute Chancen hat, durch ein einfaches Gespräch etwas zu klären und zu ändern, dann ist es so, dass wenn sich das mehrere Jahre ausgebreitet hat, dann oft der Frust und das Gift so tief ist, dass es wirklich schwierig ist, wieder auf einen guten Pfad zurückzukehren. Und dieses Problem lässt sich nur lösen, wenn irgendjemand den ersten Schritt tut. Wenn du immer nur abwägst, wer hat jetzt schlimmere Verbrechen begangen und muss den ersten Schritt machen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass keiner den ersten Schritt macht. Aber ich möchte mir für mich zum Ziel setzen, ich sage nie, der andere hat Schlimmeres getan, der ist jetzt erstmal dran, sondern ich möchte anfangen, Probleme anzusprechen. Und da möchte ich mich bemühen, wenn ich das tue, die Kritik so anzubringen, dass sie auch tatsächlich vom anderen angenommen werden kann und dass er sie nachvollziehen kann. Und ich versuche, nicht polemisch angreifend oder herabsetzend zu sein. Ich weiß, das ist schwierig, mir fällt das auch manchmal schwierig, aber ich versuche, das zu tun. Viertens, ich bin offen für die Position meines Gegenübers. Ich meine, dieser Punkt ist im Prinzip ziemlich klar, aber schwer getan. Wenn ich ehrlich am anderen interessiert bin, dann kann es zu einer guten, einer Shalom-Beziehung kommen. Doch ist es tatsächlich oft nicht so. Oft will ich einfach nur gewinnen. Ich will mich verteidigen. Das führt aber nicht in den Frieden, also in einen Zustand, in dem es beiden gut geht, sondern in die Demütigung meines Gegenübers. Und was aus der Demütigung passiert, brauche ich eigentlich nicht groß weiter auszuführen. Es geht um meine innere Einstellung. Eine Einstellung, die den anderen in Liebe sieht. Und das hat auch was zu tun, dass ich ihn wahrnehme, in dem, wie er denkt, wie er fühlt und dass ich Gutes für ihn möchte. Eine gute Beziehung ist eine, in der beide einen Gewinn haben. Und fünftens, der vielleicht schwierigste Punkt, ich bin nicht beleidigt. Also persönlich habe ich mir diesen Punkt, das versuche ich schon länger, nicht beleidigt zu sein. Es wird langsam ein bisschen besser. Weil, woher kommt das? Mir ist mal aufgefallen, dass es ganz oft so ist, dass ich bei Konflikten gar nicht über das eigentliche Problem gesprochen habe, sondern dass für mich oft ein Thema war, wie wurde die Kritik geäußert? Wie war die Art der Kritik? Bin ich da irgendwie angegangen worden, so wie es nicht zulässig ist? Und damit will ich aufhören. Ich bin nicht beleidigt. Kritik, wenn sie geäußert wird, beinhaltet oft einen sachlichen Teil und einen unsachlichen Teil. Und ich versuche immer, mich mit dem sachlichen Teil zu beschäftigen. Also es ist ein Ziel, ja? Nicht, dass ihr denkt, ich wäre da schon komplett da. Und wenn der andere mit seiner sachlichen Kritik recht hat, dann gebe ich das auch zu. Auch wenn sonst noch viel Unsachliches dabei war. Oder vielleicht auch Sachen, wo ich meine, dass sie nicht stimmen. Und kann sein, dass ich auch die Art der Kritik mal ansprechen muss. Das mache ich aber nur, wenn es wirklich schlimm war und immer, nachdem ich über den sachlichen Teil gesprochen habe. Ich weiß ja selbst, wie schwer es mir fällt, Kritik so zu äußern, dass sie konstruktiv ist und dass der andere sie annehmen kann und wie leicht mir Dinge rausrutschen, die nicht okay sind. Wie gesagt, das sind meine 5 Punkte, wo ich glaube, dass sie mir helfen, zu friedvolleren Beziehungen zu kommen. Und vielleicht hast du sie jetzt gehört und denkst dir, okay, das läuft ja alles darauf hinaus, dass ich mich anstrengen muss und alles an mir liegt. Ja, das bedeutet der Begriff nachjagen. Das kannst du nicht zurückgelehnt auf deinem Sessel tun. Und das ist auch nicht so, dass Gott dir das einfach schenkt und du nichts dafür tun müsstest. Anders als bei seiner Liebe und seiner Vergebung von Gott. Die gibt Gott uns umsonst. Und Gott ist uns in Jesus sehr weit entgegengekommen, um Frieden mit uns zu machen. Er hat sich sehr angestrengt. Und wenn Jesus unser Vorbild ist, was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Aber diese Anstrengung, diesen Punkt, den müssen wir nicht alleine tun. Was Gott uns schenkt, ist sein Heiliger Geist. Und was der Heilige Geist tun kann, das ist uns im Inneren ändern. Ich habe diese Worte als Ich-Bin-Worte geschrieben, obwohl ich weiß, dass es bei mir oft Ich-Sollte-Worte sind. Aber der Heilige Geist kann bewirken, dass aus dem Ich-Sollte ein Ich-Bin wird. Wir hören jetzt gemeinsam auf ein Lied. Ein Lied, das einen Text aus dem Römerbrief aufgreift, der sich mit der Liebe beschäftigt. Shalom, Friede, ist ein Ausdruck der Liebe zu anderen Menschen. Und wenn diese Liebe unsere Beziehungen prägt, dann ist auch Shalom möglich. Und so bleibt am Schluss nur eine Frage. Die Jagd beginnt heute. Bist du dabei? Amen.